MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Corbinian Bauer. Das Erzbistum München und Freising feiert in diesem Jahr seinen Bistumsheiligen, 1300 Jahre Corbinian. Guter Mann, was soll ich sagen? Guter Namenspatron. Und dazu gibt es in Freising und München ein buntes Programm, vom Konzert bis zur Ausstellung. Und was wäre ein Held wie der heilige Corbinian ohne eigenes Lied? Bislang war der Heilige aber nur eine, in Anführungszeichen, kleine Nummer im Gotteslob.
Das Corbinianslied findet sich im Anhang hier im München-Freising-Anhang unter der Nummer 736, Deiner hohen Herrlichkeit. Die Melodie stammt eigentlich von einem Komponisten aus Paderborn. Dieses Lied ist sozusagen eigentlich so ein bisschen die Diözesanhymne, die aber nicht als solche vielleicht die Geltung hat wie in anderen Diözesen. Also es ist natürlich bezugnehmend auf den Bistumsheiligen, aber ist jetzt kein so ein Schlager jetzt wie vielleicht viele andere Diözesanhymnen oder bekannte Lieder.
Domorganist Ruben Storm fand, dass ein solcher Mann wie Corbinian ein größeres Werk verdient habe. Und so hat das Bistum einen Wettbewerb ausgelobt. Die Vorgaben waren, dass das Werk 8 bis 10 Minuten Dauer haben und liturgietauglich sein sollte. 10 Einreichungen gab es. Der Gewinner ist Johann Simon Kreuzpointner, Leiter der Abteilung Kirchenmusik in der Diözese St. Pölten und Präsident der österreichischen Kirchenmusikkommission.
Also ich freue mich riesig und es ist irgendwie faszinierend, was da ganz in diesem kleinen Komponierzimmerchen entstanden ist, wenn das dann plötzlich einem großen Publikum vorgestellt wird. Das ist ja schon mal, wie gesagt, großartig, und wenn das dann auch noch mit einem Preis verbunden ist, wenn man als Komponist dann auch vor dem Vorhang gebeten wird, also das ist schon großartig.
Komponiert hat der gebürtige Altöttinger etwa einen Monat an dem neuen Corbinianslied, das ganz ruhig beginnt. Als Kreuzpointner von dem mit 2500 Euro dotierten Preis erfuhr, hat er erstmal die Melodie des alten Corbinianslieds auswendig gelernt und dann überlegt, was das denn für ein Heiliger ist, über den er da ein Stück komponieren will.
So Sachen wie, dass er als Eremit gelebt hat, das wollte ich natürlich unbedingt einfließen lassen in die Komposition. Einer, der in sich gekehrt ist, der ruhig ist, was immer so schön heißt, ruhige Wasser gründen tief. Das war auch die Überlegung dieser Komposition. Also es ist jetzt nicht irgendwas Lautes, was Mitreißendes. Es ist wirklich eher ein introvertiertes Stück geworden.
Man könnte fast sagen, der in Wien lebende Altöttinger Musiker ist ein richtiger Corbinians-Fan geworden.
Ein durchaus sympathischer Heiliger. Diese beiden Sachen aus der Vita des heiligen Corbinians, dass er einerseits eigentlich gerne Eremit geblieben wäre, aber dann auch immer wieder einen anderen Auftrag bekommen hat vom Papst. Das spiegelt sich wieder in der Komposition, dass sich immer zwei Charaktere, die sich immer abwechselnd durch das Stück durchziehen. Der eine ist eher so klassisch und dann eher ins Moderne gehende. Diese beiden Sätze und Satzstrukturen wechseln einander ab.
Vor der Uraufführung heute Abend im Dom ist Kreuzpointner jetzt schon ein bisschen aufgeregt. Spielen wird Partita, wie er das Werk genannt hat, Domorganist Ruben Storm, der sich gut vorbereitet hat.
Ja, doch, ich habe mich mit dem Stück schon intensiv auseinandergesetzt. Es geht ja auch um die Frage der Registrierung und so weiter und der Interpretation. Und man will ja sozusagen auch ein Maximum an Wirkung oder an Ausdrucksvermögen erreichen. Insofern ist es schon natürlich notwendig, sich mit dem Stück auseinanderzusetzen. Und eine Uraufführung ist sowieso immer eine spannende Angelegenheit.
Und dann überlegt sich das Bistum, in welcher Form die Noten veröffentlicht werden, damit das neue Corbinianslied von Johann Simon Kreuzpointner bald in vielen Kirchen erklingen kann. Und darauf freut sich der Komponist.
Der Schwierigkeitsgrad ist sicherlich vor einem B-Kirchenmusiker ohne weiteres zu bewerkstelligen. Die Fuge ist ein bisschen handig zum Schluss zum Spielen. Das hat sich jetzt so ergeben. Aber es sind ja mehrere Teile, es sind insgesamt 7 Teile. Da wird sicherlich für jeden Organisten und für jede Schwierigkeitsklasse ist für jeden was dabei.
Musik Steffi Schmidt war das über das neu komponierte Corbinianslied anlässlich des 1300-Jahr-Jubiläums des Bistumspatrons. Die Uraufführung findet heute Abend um 19:30 im Rahmen eines Konzertes statt, das den Auftakt des Orgelsommers macht im Münchner Dom. Karten gibt es im Dom und an der Abendkasse. Land auf, Land ab. Gibt es kaum eine Pfarrei oder kirchliche Gemeinschaft, die nicht über ihre Zukunft nachdenkt. Säkularisierung, demografischer Wandel und innere Krisen der Kirche, die setzen den traditionellen Angeboten schwer zu. Ehrenamtliches Engagement ist schon lange kein Selbstläufer mehr, auch bei Kolping spürt man das. Gerade den Kolping-Familien droht die Überalterung. Vor kurzem wurde ein neuer Diözesanvorstand gewählt und der will in den kommenden 3 Jahren darüber nachdenken, wie Kolping sich erneuern könnte. Und der neue ehrenamtliche Diözesanvorsitzende ist bei dir, Paul, gewesen in der aktuellen Kolping-Stunde.
Ganz genau, Corbinian. Emil Schneider heißt der, ist 70 Jahre alt und bringt viel Erfahrung aus der Familienarbeit mit. Und die Familie ist für ihn dann auch das große Zukunftsthema.
Ich werde weiter schauen, dass man diese Angebote für Familien stärkt. Es gibt ja immer mehr Leute, die ein bisschen kirchenfern sind. Das heißt also, da ist Kolping natürlich in einer guten Situation, weil der Name Kolping nicht gleich als Kirche identifiziert wird. Und wenn wir dann gute Angebote bringen, also ich würde da meinen Schwerpunkt gerade bei den Familien auch setzen, dann haben wir die Chance, dass wir einfach junge Familien wieder dazu gewinnen.
70 Jahre ist Emil Schneider alt, also das sieht man jetzt noch nicht so die Verjüngung und auch was er sagt, das klingt jetzt nicht unbedingt nach Erneuerung. Wer könnte sowas denn bei Kolping leisten?
Mein zweiter Sendungsgast vielleicht, das ist Barbara Purschke. Sie war früher im Vorstand der Kolping-Jugend und leitet jetzt das Team Junge Erwachsene und ist jetzt eben frisch im Diözesanvorstand. Ihr geht es vor allem darum, dass Kolping sich neuen Lebensformen öffnet.
Für mich ist sehr wichtig, dass alle Menschen, die wollen, bei uns einen Platz finden, unabhängig von ihrem Geschlecht, Unabhängigkeit von der Liebe, die sie leben. Es dürfen alle bei Kolping dabei sein und das will ich auch verkaufen. Nicht nur verkaufen, ich will es leben und dass da ein Platz für jeden und jede ist.
Also mehr Vielfalt im Verband und nicht ausschließlich nur die traditionelle Familie im Blick. Das könnte ein Ansatzpunkt sein für die Projektarbeit, die der Vorstand dann im Lauf des Jahres angehen möchte. Mal schauen, welches Zukunftsprojekt sich dann vielleicht auch langfristig etablieren wird.
Danke dir, Paul. Noch mehr Zukunftsideen für die Verbandsarbeit bei Kolping gibt's in der Kolpingstunde heute Abend ab 19 Uhr oder überall, wo es Podcasts gibt. Das Wetter, das lädt er jetzt endlich und zumindest noch ein bisschen ins Freibad ein zum Sonnenbaden und zum Poolbaden. Und ja, passend dazu gibt es Lektüre und zwar aus unserem Haus, das neue Innehalten-Magazin. Immerhin schon zum 7. Mal erschienen, kann man also auch gut zum Pool mitnehmen. Und obendrauf auf dem Cover ist dieses Mal auch ein Schwimmbad. Und wer die erste Seite aufschlägt, den erwartet dann gleich ein kleines Vorwort von Joachim Burkhardt. Und der Joachim, der sitzt hier bei mir im Studio. Grüß dich, Joachim.
Servus.
Wir reden jetzt mal darüber, was du mit deinem Vorwort denn dieses Mal bezwecken möchtest. Es geht nämlich um etwas Wichtiges, nämlich um Kooperation, um Zusammenarbeit. Die betreibt ja die Kirchenzeitung jetzt im neuen Magazin, das ja auch in Kooperation mit anderen Bistümern entsteht. Aber da gehören noch mehr Menschen mit dazu. Wen sprichst du an?
Ja, unsere Leserinnen und Leser natürlich, die möchte ich ein bisschen aus ihrer traditionellen passiven Rolle, die man vielleicht als Leser und Abonnent hat, ein bisschen herausholen. Ein bisschen raus aus dieser Beobachterrolle. Es ist ja kein Frontalunterricht, was wir hier machen, in dem Sinn, dass die Redaktion wieder irgendetwas in ihrem unerforschlichen Ratschluss an die Leser gibt und die nicken das ab und konsumieren das, sondern moderner Journalismus, da müssen alle Beteiligten mitwirken. Das bedeutet auch, dass die Leserinnen und Leser uns gerne Rückmeldung geben dürfen, nicht nur sporadisch, wie es früher mal war, in einem hochoffiziellen Leserbrief oder so, sondern dass da ein beständiger Austausch stattfindet. Denn die Leser, die sind es ja, die vor Ort so ein bisschen die Stimmung auch mitbekommen.
In den Gemeinden zum Beispiel.
Ganz genau, die bekommen irgendwelche neuen Entwicklungen als Erste mit, vor uns oft. Und ja, die können uns auch thematischen Input geben und gemeinsam sind wir definitiv besser und stärker, als wenn nur wir als Redaktion das so in eine Richtung bespielen.
Das ist auf alle Fälle richtig und deshalb ist es auch wichtig, diese Chance zu nutzen. Deshalb vielleicht auch an alle Hörerinnen und Hörer des MKRs, die schon innehalten Abonnentin sind oder es noch werden wollen, einfach mal reinschauen ins neue Magazin und dann auch Rückmeldungen geben. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie natürlich im Magazin. Bis dahin müsst ihr jetzt noch in eurem, wie hast du es genannt,
in unserem unerforschlichen Ratschluss.
Unerforschlichen Ratschluss, okay. Aber mit den Forschungsergebnissen können wir jetzt auf alle Fälle mal arbeiten. Zum Beispiel steht ein Jubiläum an, ein tragisches Jubiläum, aber auch eines, das bis heute zum Nachdenken anregt. Vor 90 Jahren ermordeten nämlich die Nationalsozialisten den Journalisten Fritz Gerlich. Und ja, dieses Jubiläum, das ist nicht nur aus journalistischer Sicht interessant, sondern natürlich auch aus religiöser. Was gibt es dazu zu lesen in Inhalten?
Ja, wir machen noch einmal auf Fritz Gerlich aufmerksam und informieren darüber, was das für eine schillernde Gestalt in der späten Weimarer Republik war. Fritz Gerlich war Chefredakteur der Zeitung Der Gerade Weg, Deutsche Zeitung für Wahrheit und Recht. Und er hat ganz entschieden gegen Hitler angeschrieben und protestiert gegen die Nazi-Ideologie. Ebenso hat er übrigens auch vor dem Kommunismus gewarnt. Und nach den Reichstagswahlen 1933, da musste er dann die Rechnung dafür bezahlen, für sein Engagement. Er wurde festgenommen, er wurde misshandelt, er wurde gefoltert und er wurde dann im KZ Dachau sogar erschossen. Und heute läuft ein Seligsprechungsverfahren im Erzbistum München und Freising. Es wird also seit einigen Jahren geprüft, selig oder nicht, er ist eine ganz außergewöhnliche Figur, ein Vorbild. Er steht für unabhängigen Journalismus und auch für eine mutige Stimme gegen Extremismus. Und es ist bewegend, diese Geschichte noch einmal zu lesen und sich zu vergegenwärtigen, was da vor 90 Jahren für Dinge passiert sind. Unglaublich, aber wahr.
Und dass Fritz Gerlich gegen den Nationalsozialismus angeschrieben habt, dass das nicht vergessen wird, da schreibt ihr jetzt quasi dagegen an, nachzulesen in der neuen Ausgabe von Innehalten. Und ihr stellt noch eine zeitgenössische Persönlichkeit vor, die einen spannenden Lebensweg vor sich hat, nämlich den einzigen Priesteramtskandidaten des Erzbistums München und Freising in diesem Jahr, Sebastian König heißt er. Das ist eine spannende Karriereentwicklung, denn das hat er sich nicht immer gedacht, dass er Priester werden möchte.
Genau, er hat nicht nur einen spannenden Lebenslauf vor sich, sondern auch schon einen hinter sich. Er ist vielfältig interessiert, er ist Triathlet, ziemlich intensiv sportlich unterwegs. Er wollte Medizin studieren und ganz interessant, wie es dann wieder gelaufen ist, scheint öfter so der Fall zu sein. Er hatte schon einen gewissen katholischen Hintergrund, aber keinen besonders intensiven. Er ist jahrelang kaum zur Messe gegangen und nichts deutete darauf hin, dass er vielleicht Priester werden könnte. Und dann gibt es aber doch, als er ein junger Erwachsener ist, ein Berufungserlebnis oder ein unvergessliches Gespräch mit einem Gleichaltrigen, mit einem Freund, der ihn fragt, glaubst du an Gott? Und diese simple Frage hat in ihm einiges ausgelöst und ja, in wenigen Tagen ist es soweit und er wird zum Priester geweiht.
Da hat er die Frage aber sehr konsequent beantwortet. Aber ist ja schön, wenn aus kleinen Gesprächen große Geschichten entstehen können. Die ist nachzulesen in Innehalten im aktuellen Magazin. Ab sofort gibt es das natürlich in der Michaelsbund Buchhandlung hier bei uns in der Münchner Innenstadt oder auch als Abo zu Ihnen nach Hause in Druck- oder Digitalform, auch in der Michaelsbund App oder auch in vielen Kirchen des Erzbistums. Da können Sie mal nachschauen, ob Sie das Magazin auch dort finden können. Ich sage auf alle Fälle danke für diesen Einblick, Joachim, und wünsche dir eine gute Woche, in der schon wieder das nächste Magazin am Entstehen ist.
Ja, nach dem Magazin ist vor dem Magazin.
So ist es. Im Kino läuft diese Woche ein Drama an über eine hochbegabte Mathematikstudentin. Die Gleichung ihres Lebens heißt der Film und seine junge Hauptdarstellerin wurde schon mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Mehr darüber verrät Ihnen jetzt wieder mein Kollege und Kinoexperte Klaus Schlauk.
Münchner Kirchenradio, Filmtipp.
Primzahlen sind Marguerites große Leidenschaft in dem Drama Die Gleichung ihres Lebens. Die brillante Mathematikerin studiert an einer renommierten Pariser Uni. Doch als sie bei der Präsentation vor einem Forschergremium mit einem gravierenden Fehler in ihrer Arbeit konfrontiert wird und die Fassung verliert, lässt ihr Doktorvater sie fallen. Tief erschüttert und voller Selbstzweifel wirft Marguerite alles hin und sucht sich einen Aushilfsjob. Mit einer Tänzerin zieht sie in eine WG und macht neue Lebenserfahrungen. Doch die Mathematik lässt sie nicht los. Zunächst durch ihre Begabung fürs Mahjong-Spiel und bald auch wieder mit frischem Elan bei ihrer Dissertation.
Ich verstehe deine Berechnung der Konstante C nicht. Du kannst nicht gleichzeitig K, N und Delta eliminieren.
Das macht ihre Argumentation ungültig. Sie wissen, dass die Uni ihre 4 Jahresgehälter zurückziehen wird, wenn sie ihre Dissertation nicht fertigstellt.
Ich ziehe meine Entscheidung nicht zurück.
Du lernst doch nicht etwa den Katalog auswendig.
Doch.
Die Gleichung ihres Lebens ist ein vielschichtig angelegtes Drama mit einem respektvollen Blick auf die Mathe-Leidenschaft der Hauptfigur. Gespielt von Ella Rumpf, die für ihre Darstellung unter anderem den Schweizer Filmpreis erhielt. Die Emanzipation von Marguerite wird in dem Streifen sensibel erfasst und interpretiert, so das Urteil des katholischen Filmdienstes. Zwar vermeidet der Film nicht alle Uni-Klischees, zeichnet sich aber durch seine sorgfältige Gestaltung und feine Details aus. Klaus Schlauk für das MKR.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.